Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby mit der vorletzten Folge im Jahr 2023 und nicht der vorletzte, aber die Überleitung ist Unsinn, aber ich reiche in jedem Fall weiter nach Brive, denn er ist wieder zurück. Oscar, herzlich willkommen zurück.
Guess who's back? It's me. Oscar Rexen. Ja, ich freue mich wieder da zu sein. Habe mir leider einen offenen Bruch zugezogen im Training letzten Sonntag. Dementsprechend dann auch an der Woche operiert worden und muss dann doch zugeben, dass das war dann wohl doch ein bisschen schwer, sich zu artikulieren und auch zu konzentrieren für einen Podcast, der dann doch öffentlich hochgeladen wurde. Dementsprechend diese Woche wieder da und zurück in alter Frische. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, gute Besserung. Wir freuen uns natürlich auch, dass du da bist. Wir drücken die Daumen, dass es schnell verheilt und dass es schnell besser wird. Ist ja dann doch nicht ohne. Nicht ganz der glücklichste Zeitpunkt wahrscheinlich, aber ich glaube, für sowas gibt es auch keinen glücklichen Zeitpunkt.
Ich sag mal so, unsere persönliche Jahresendesfolge kommt ja erst die nächste Woche. Kann man dann vielleicht auch persönliche Resumés ziehen, aber ich kann jetzt schon mal anteasern, ich glaube dieses Jahr, nicht die Saison geht dann noch ein bisschen, aber dieses Jahr war verletzungstechnisch jetzt für mich nicht so gut. Ja, auch gerade nach Colomiers, wo ich fast 80 Minuten gespielt habe, die drittmeisten Aktionen hatte der Spieler aus meinen Teams, 48, nur der 9 und 10 hatten mehr, weil sie halt passen und ich wahrscheinlich gegen Rand gestartet hätte, aber gut, so ist das Leben.
Ja, spielt leider selten gut mit. Wir fangen mal an mit einer kleinen News, die eigentlich mehr so ein kleiner Teaser für in zwei Wochen ist, wenn wir ein bisschen länger über das Thema reden, aber wir haben es ja immer so ein bisschen verfolgt, wie ein Investor nach dem anderen, der in Biarritz im Gespräch war, woanders unterschreibt und in dem Fall Romain Détré, der im Sommer jetzt, wir hatten immer mal wieder drüber gesprochen, aber natürlich haben wir immer über Biarritz gesprochen, als Käufer im Raum stand, kommt aus Limoges und dort sitzt er dann jetzt auch im Aufsichtsrat und hat schon mal ein wenig Geld reingeschossen und hat unter anderem Noah Nakatathi, ehemaliger französischer Nationalspieler natürlich, und Paula Ngawamo. Mann, ich bitte um Entschuldigung, es ist ein schwieriger Name für mich auszusprechen. Tonganischer Nationalspieler, 2022 französischer Meister geworden. Und James Hart, der lange im französischen Rugby professionell auf hohem Niveau unterwegs war, Grenoble, Biarritz unter anderem, Munster. Das natürlich nicht in Frankreich, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt dann wieder zurück in der französischen Liga. Limoges. Aktuell Vorletzter des Pools 1 vor dem letztjährigen Halbfinalisten Saint-Jean-de-Luz hinter Marmande. Limoges eigentlich als Stadt und als Verein prädestiniert als Investitionsobjekt, muss man sagen. Stadion mit 14.000 Plätzen in zumindest halbfertigem Zustand. Trainingsplätze sind vorhanden. 140.000 Einwohner ist für eine Rugby-Stadt auch vollkommen in Ordnung.
Limoges ist das große Brief, wenn man so will. Ja, also. Ja.
Ihr könnt auch mal gucken auf YouTube, wenn ihr möchtet. Kam vor ein paar Tagen Carambolage-Video über die Stadt raus. Limoges, ja, Porzellanhauptstadt Frankreichs. Royal Porcelain, das französische KPM. Und ich klinge wie meine Mutter, wenn ich über KPM rede. Aber was will man machen? In jedem Fall, dass die großen Nachrichten der letzten Tage, die Investitionswelle in Limoges. Aber wir sind ja nicht nur hier, um über Geld zu reden, also auch, aber das dann in zwei Wochen, damit wir mit richtig schön Krawall ins neue Jahr starten.
Mit Krawall und Remi Demi.
Ein bisschen nach Silvester, ein bisschen was rausballern, das muss dann schon sein. Aber wir haben auch Champions Cup, europäischen Rugby, über den wir reden können. Und das ist ja wahrscheinlich sowieso für die meisten, die nicht aus Limoges kommen, interessanter als der Rugby-Verein von Limoges. unter anderem mit einem haushohen Sieg von Bordeaux gegen Bristol, 36-17. Bordeaux mit zwei hohen Siegen. Können sie ihre europäischen Ambitionen endlich mal erfüllen?
Also Bordeaux, ja mal so krass gespielt, mit einer Backline, die so Spaß gemacht hat, zuzugucken. Mag es ja dem europäischen Rugby nicht immer so gut gesonnen, ja, also ne, mag es ja immer so ein bisschen, ist ein bisschen stieselig, was das angeht, so Challenge und Champions Cup. Mir gefällt es mega, ist einfach super Entertainment und gerade Bordeaux-Bristol ist so bezeichnend dafür, was ein Duell, was für Spitzenspieler in beiden Mannschaften und wenn man sich diese Backline angeschaut hat von Bordeaux, also da graut es mir. Also wenn die sich weiter so einspielen, dann kannst du im Sturm aufstehen, wenn du willst, weil also diese Backline ist unglaubliches Rugby. Und verdient gewonnen, Bristol auch nicht schlecht gespielt, aber war unglaublich. Ich weiß nicht, Marc, hast du es gesehen irgendwie oder nur Highlights?
Ich hab's im Real Life gesehen, ja. Ist ein unglaublich. Spektakel sondergleichen, ja. Also es ist schon was, aber das ist ja in Bordeaux sowieso bei Design, was Bordeaux, meine spielen ja offensiven Rugby mit Ansage und wenn sie wirklich in Bestbesetzung antreten, was die abrufen können, das ist schon immer spektakulär. Da kann ihnen kaum ein anderes Team heutzutage was vormachen. Toulouse vielleicht noch.
Die haben gute Spieler, also sind vor allem auch so gut gecoacht. Also ich habe teilweise Backmoves gesehen, die ich in meinem Leben, die habe ich noch nie vorher gesehen, mit dem Winger und dem zweiten Center, die sich dann abwechseln. Also das ist sozusagen der erste Center praktisch mehrere Optionen hat. Praktisch, dass ein Spieler im Laufe eines Spielzuges zwei Optionen darstellt, sodass dann auf einmal, dass zwei Spieler insgesamt vier Aktionen bieten, dass dann sozusagen der Passgeber sozusagen, ja, Ball links, Ball rechts und dann doch Ball nach innen passt und das so schwer auch zu verteidigen ist. Das ist halt straight from the training ground, wie man so sagt. Also, ist unglaublich und also das war schon ein echtes Highlight. Und es war richtig, das hatte so richtiges Champions League-Feeling.
Ich bin auch gespannt, wie es mit Yannick Brüe als Trainer weitergeht, weil er ist als sehr guter Trainer bekannt. Auf der anderen Seite ist das jetzt, glaube ich, so die größte Trainerstation, die er in der jüngeren Vergangenheit hatte. Ich meine, ja, er war Zweitligameistercoach zweimal von Bayern und letzte Saison war er Consultant bei den, jetzt wie sie jetzt heißen, Hollywood Bad Sharks. Aber es ist, glaube ich, schon seine größte Herausforderung, die er als Trainer hat. Natürlich hatte Bayern Erwartungen und die Stadt und der Verein, natürlich, Zweitligameisterschaft, natürlich, ist gefordert. Aber es ist schon natürlich ein Riesensprung. Ja, er ist auch ehemaliger Nationaltrainer oder aus dem Trainerstab zumindest. Aber das ist schon, ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Für die es auch weitergeht, ja, zumindest. Lyon gewinnt gegen die Bulls zu Hause mit 29-28, auch so ein Spiel. Auch ein Spiel für mich, das hat Champions League-Charakter gehabt. Das sind solche Spiele, die einfach unter Damon Poole sind, super eng, aber auch rugby-technisch extrem gut. Dann hast du bei Lyon junge Spieler gehabt, die man sonst überhaupt nicht so häufig sieht. Einen sehr jungen Sechser gehabt, leider der Name entfallen, aber aus der Akademie von Massy, der gestartet ist und das macht einfach Spaß. Also es war auch so ein Spiel, so, wo ich sage, schaut es euch im Real Life an. Schaut es euch im Real Life an, Bordeaux, ja. Bristol, Lyon, Bulls. Ihr wisst zwar die Ergebnisse, aber so Champagner-Rugby ist auf jeden Fall geboten.
Und Lyon, nachdem sie letzte Woche noch mit einem Punkt in Bristol verloren haben, jetzt dann dieser knappe Sieg gegen die Bulls. Was anderes als spannen können sie, glaube ich, auch nicht. Im Gegensatz zu Ulster.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ganz anders als Rushing und Ulster. Sag du
mal. Ja, es ist 31-15 hat Rushing in Ravenhill verloren. Das ist schon, beziehungsweise wie auch immer es heißt, ich kann mir den aktuellen Namen nie merken. Ravenhill ist es früher gewesen. So heißt es nicht mehr. Es hat natürlich einen wunderbaren Sponsorennamen. 31-15 ist schon eine Hausnummer. Das Racing, nachdem sie diese Saison große Versprechungen gemacht haben, was sie im Champions Cup erreichen wollen, jetzt zweimal doch klar gescheitert sind, finde ich schon erschreckend. Zumal sie nicht rotiert haben, sind definitiv in Bestbesetzung angetreten.
Ich muss sagen, ich habe das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich habe nur nachher so auf Social Media das so ein bisschen verfolgt. Und ja, da waren die Spieler schon sehr enttäuscht. Ich habe so einige Interview-Ausschnitte gesehen. Ja, ich glaube, das ist nicht das, was man, wie du sagst, das ist halt einfach nicht das, was man sich vorgenommen hat. Wobei man halt auch immer sagen muss, Ulster ist halt auch nochmal was anderes als vielleicht Bristol oder Glasgow. Mit viel Respekt, ne? Also Ulster ist halt schon eine Macht.
Ja, aber sie sind auch nicht, es ist jetzt auch nicht so, als wären sie irgendwie Viertelfinal Stammgast. Es ist nicht Munster, es ist nicht Leinster, sie sind sicherlich auch nicht Connacht. Bei allem Respekt, aber wir reden hier jetzt auch nicht von einem der besten Teams, wenn La Rochelle gegen Leinster verliert, ne, meinethalben. Aber ja, gegen Ulster, hätte ich von einem Team wie Racing schon erwartet, dass sie das leisten können, zumal sie in Europa ja jetzt schon mehrere Jahre sehr underperformen. Und ja, ich verstehe, neu zusammengewürfeltes Team und brauchen sicherlich Zeit und neuer Trainerstab, große Umbrüche. Aber irgendwann muss man seinem Status als Top-Team halt auch trotzdem mal gerecht werden. Und das schaffen sie schon seit Jahren nicht.
Zumindest auf internationaler Ebene. Auf nationaler ja schon, muss man sagen.
Ja, wobei
ja?
Naja, ich sag mal, sie spielen gut, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären sie in den letzten, wann waren sie das letzte Mal im Finale, 2016? Gut, da haben sie es auch gewonnen, aber
das weißt du besser.
In der Top 14 waren sie seitdem nicht mehr, glaube ich, im Finale. Ja, sie waren seitdem im europäischen Finale. Aber so richtig ganz auf dem Niveau von dem, was man von ihnen erwartet, sind sie nicht ganz. Da muss man mal schauen, was daraus wird. Bin in jedem Fall gespannt.
Wir schauen gespannt drauf. Und ja, wer das gemacht hat, was man von ihm erwartet, war Toulouse, auswärts bei den Harlequins in London. Ja. 19-47. Ja, 50 Punkte. So. Ja, also ja, Toulouse halt, ne? Also, Dupont, Toulouse.
Toulouse hat Toulouse-Dinge getan. Thomas Ramos hat das Undenkbare getan und einen Counter-Ruck gewonnen. Es sind alle über sich hinausgewachsen. Naja, und manche haben das gespielt, was man ihnen erwartet, und das, was man von ihnen erwartet, ist Weltklasse, und das hat funktioniert mit Fairness.
Harlequins teilweise haben mir leid getan, weil die haben ja eigentlich gutes Rugby gespielt und haben auch versucht mitzuhalten und konnten das zu teilen auch, aber ich glaube, wenn Toulouse in Topform ist, dann machst du gar nichts.
Es ist natürlich auch zwei Vereine mit einem vergleichsweise ähnlichen Spiel. Marcus Smith, ja auch als Flyhalf bekannt, der mit dem Ball in der Hand fantastische Dinge tun kann, hat er in dem Spiel aber auch nur bedingt zeigen können. Da hat er in Racing schon sein eines gutes Spiel im Jahr erwischt. Das war dann, aber gut, es ist eine Teamleistung, ne? Aber ansonsten muss man sagen, also da hat man schon, ich finde, im Stoop ist dann, da merkt man wirklich diese europäischen Abende oder Nachmittage in dem Fall. Ausverkauftes Stadion sieht man sonst auch nicht so häufig in England. Das war schon ziemlich spektakulär. Also das muss man schon in Fairness sagen.
Naja, also sehe ich genauso, das ist auch so ein Spiel, was ich dann, ja, wenn so dieser Entertainment-Faktor bei mir weggeht und ich einfach merke, okay, jetzt rennt Toulouse durch, das Spiel können die Harlequins nicht mehr gewinnen, dann gucke ich halt nicht mehr rein. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es echt ein super Spiel und ich war ja verletzt zu Hause, das heißt, ich habe jedes Spiel gesehen. Jedes Spiel, was man sehen konnte, habe ich gesehen, auch im Challenge Cup. Ja, Po Dragons wurde nicht mal übertragen, glaube ich, aber sonst habe ich eigentlich alles gesehen und wurde auch nicht enttäuscht. Und dann, na klar, gibt es dann immer so einen Moment, wo man merkt, okay, jetzt haben die Männer aus London abgeschaltet, die wissen, jetzt 20, 30 Punkte, die holst du nicht mehr auf in 20 Minuten, dementsprechend kannst du jetzt auch den ersten Gang einlegen, aber bis zu dem Zeitpunkt war es ein super Spiel und einfach bestätigen eigentlich nur, wie toll eigentlich europäisches Rugby sein kann. Trotz südafrikanischer Mannschaften, Marc.
Ja, ich verstehe es. Ich habe es auch letzte Woche gesagt. Ich verstehe das Argument, dass du sagst, du kannst sie nicht rauslassen, weil es sind nun mal, naja, zumindest 2, 3 von vieren sind Top-Teams in einer der 3 professionellen Ligen in Europa, und sie rauszulassen wäre vermutlich genauso komisch. Aber ja, es hat für mich Reiz verloren, weil der ganze Wettbewerb hat für mich Reiz verloren, und das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, sondern nur ein Faktor. Aber ich würde lügen, wenn es nicht ein Faktor wäre für mich. Und da kann, ich weiß, dass da keine gute Option gibt, keine gute Lösung, aber
ja, es immer ist, bist du ehrlich. Immer bist du ehrlich mit uns. Das ist doch auch was.
Ja, du, es bringt ja auch nichts. Ich kann hier jetzt auch keine Begeisterung vorheucheln, gerade irgendwie vorm Challenge Cup oder so. Es ist, da jetzt irgendwie was anderes zu behaupten, als zu sagen, es ist ein sinnloser Wettbewerb. Ich verstehe, dass du sagst, wenn du Clermont-Fan bist, naja gut, aber außerdem haben wir ja eigentlich nichts gewonnen. Naja gut, doch, Top 14 zweimal, aber ich verstehe, dass das was anderes ist. Na, aber naja. Ist nicht,
wie auch immer.
Überzeugt mich nur bedingt. Ja. Apropos überzeugt nur bedingt. Bayonne Glasgow 11-12 war jetzt auch für die Heimpremiere im Champions Cup auf dem Feld nicht zwangsläufig eine Glanzleistung.
Ja, so ein Spiel, was ich denke, Bayonne auch hätte gewinnen können. Glasgow war, würde ich nicht behaupten, die sehr viel bessere Mannschaft. Nee. Also es ging hin und zurück, und am Ende ist es halt ein Punkt. Und na klar, ne, also Glückwunsch an Glasgow, Bayonne zu Hause zu schlagen, das ist eine Leistung. Ja, und ja,
definitiv.
Das muss man auch anerkennen, ne? Also Bayonne zu Hause, die schlägst du nicht, weil du Glück hast. Und da gehört schon viel dazu. Aber ja, es war definitiv kein Topspiel des Wochenendes. Und ich denke, es war auch nicht das Top-Bayonne. Also ich glaube, Bayonne kann noch viel, viel mehr. Woran es gelegen hat, das wissen sie ja selber. Da weiß ich nicht. Aber ich denke, was man festhalten kann, Glasgow, Glückwunsch. Und sie haben eine Lösung gefunden, Bayonne zu Hause zu schlagen.
Ja, wo man in Fairness vielleicht auch sagen muss, dass Bayonne jetzt nicht zwangsläufig in Bestbesetzung angetreten sind. Nicht, dass sie hart rotiert hätten, aber sie haben schon rotiert, was Sinn ergibt, wenn du sagst, einige deiner Topspieler haben mittlerweile ein gewisses Alter erreicht, dass du sie nicht die ganze Zeit verfeuern kannst, das ergibt schon Sinn. Das möchte ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Northampton-Toulon, nochmal eine bittere Niederlage eine unnötige Niederlage für Toulon.
Ja, es hat mir so leid getan, also es hat mir einfach leid getan.
Ja, es ist quasi das gleiche Szenario wie letzte Woche gegen Exeter. Noch so ein Spiel, das sie nicht hätten verlieren müssen. Ich meine, dazu kommen wir auch gleich noch mit La Rochelle, aber Toulon, kein Spiel, das sie hätten verlieren müssen. Mit 2 Niederlagen, so knapp wie sie auch waren, könnte es das dann jetzt schon für sie gewesen sein bei ihrer großen Rückkehr in die europäische Königsklasse?
Ja, aber also es ist super bitter. Ich finde, Toulon hat besser gespielt. Es gibt ja so Spiele, wo man sagt, okay, es war 50-50 und es ist, wie es ist, aber in dem Fall hat Toulon einfach diesen, ich finde, sie haben sich schon verdient irgendwie, auch letzte Woche gegen Exeter, wieder so eng, wieder so dumm, und am Ende liest du da und fragt sich, woran hat es eigentlich gelegen, ja, woran hatte die gelegen, und niemand hat eine Antwort, und es ist einfach super deprimierend, vor allen Dingen für Toulon, die Ambitionen riesig sind, das Recruitment war gut, die Spieler performen, und klar, mit Serra jetzt eine wichtige Nummer 9 verloren. Da ist ja jetzt Vasil Lobzanice im Spiel als Joker Medico von uns aus Brief. Toulon ja generell mit Briefspielern gute Erfahrungen. Esteban Abadi, Seta Toivokuvu und auch Enzo Hervé. Ja, mit schon 3 Männern ausgestattet. Jetzt wohl auch Ban Walter IV., was man so sagt. Es bleibt dabei super super Weg. Und Dan Bigger war ja auch nicht dabei, ist ja immer noch verletzt, glaube ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du ja. Und klar, jetzt mit den beiden Spielern wäre es sicherlich möglicherweise anders ausgegangen, aber auch ohne die, denke ich, ein Spiel, was man gewinnen hätte müssen, ne? Und auch ja. eigentlich sollen. Hätten es verdient gehabt, muss man gar nicht drum rumreden.
Ja. Kommen wir zu La Rochelle.
Wer es auch verdient hat.
So. Wer es auch verdient hat. Ja, seit Montag sind sie in Südafrika. Das Spiel ja nach der Niederlage gegen Leinster nochmal gut an Bedeutung zugewonnen. Bittere letzte 5 Minuten aus einem 27-14 für La Rochelle wurde auf einmal ein 21-20 für die Stormers mit einem Versuch, der nicht gegeben wurde. Ja, du schützt mit dem Kopf, sehe ich ähnlich.
Ja, Skandal, also.
Es ist, ja. Gut, wir sind nicht neutral. Also ich zumindest nicht. Ich bin nicht neutral.
Ich auch nicht wirklich, aber das, willst du einmal den Zuschauern erklären, was passiert ist?
So, das war so, eigentlich kann ich es nicht mal, weil ich es nicht verstehe. Also ich kann es nicht
wirklich nachvollziehen. Willst du es versuchen? Kannst du es versuchen?
Ich reiche an den sportlichen Experten, gebe ich rüber.
Also ich versuche es mal so. La Rochelle spielt Phasen und dann kommt es zu einem harten Kontaktpunkt. Aber eigentlich so ein normaler Kontaktpunkt. Man hat sich nicht dabei gedacht, hartes Tackle von dem eingewechselten Gomez und dann kommt Vardy auch noch ein bisschen von der Seite rein. Aber so ein hartes Tackle, man denkt sich, ja okay, wird weitergespielt und La Rochelle legt einen Versuch. Und man denkt sich, jetzt kommen wir wieder zu dem Moment. Und ich stehe schon auf und sage, das Spiel ist vorbei. Die haben jetzt einen Versuch gelegt, die sind mit 2 Versuchen vorne, spielt noch 5 Minuten, ist vorbei. So, jeder weiß, das holst du nicht mehr auf, in 99% der Fällen. Und das Spiel war eigentlich durch. Und die ganze Bangalore-Feld, alle aufgestanden, haben abgeklatscht, so, wird ein guter Heimflug, wir haben gewonnen. Und dann kommt auf einmal hier TMO. Da wird nochmal ein Kontaktpunkt gecheckt. Und dann wird bestimmt gefühlte 10 Kontaktpunkte, ist jetzt übertrieben, ich weiß nicht genau, wird zurückgegangen. Da wird der Kontaktpunkt kontrolliert und man erkennt einen Kontakt zwischen Schulter und ich glaube Kopf Schulterbereich so
ja erkennen. Also es war marginal
so, also wirklich, der Typ wird hart getackelt, fällt zurück und weil er eben so hart zurückgetackelt wird, kommt Vardy versehentlich und auch ohne eigene Schuld an seinen Kopf, ne? Und ne, ich glaube, es war so eine gelbe Karte, ne? Wenn ich mich richtig.
Ja, das war eine gelbe Karte.
Extrem harsch. Also, wo man sich denkt, so, was soll man denn machen? Also, gelbe Karte, Penalty, wird zu Gast gekickt und dann legen halt die Stormers noch einen Versuch und gewinnen dieses Spiel. Und das, also so unverdient und wo man sich auch denkt, wenn ich mir jetzt jeden Kontaktpunkt angucke um TMO, dann finde ich doch, also auch als Spieler, ja, ich weiß ja was, also in 99% der Fällen findest du irgendwas, wo man ja, was auslegen kann und das war. Ich fand es unglaublich, ich kann nur mit dem Kopf schütteln und ich finde so, mit solchen Entscheidungen macht man einfach den Sport kaputt manchmal, ja.
Um jetzt mal wieder Sportarten zu vermischen und mich unbeliebt zu machen, ich bin ja Herr Thaner, oder wir sind Herr Thaner. Und da hatten wir ja, am Wochenende hatten Florian wir ja auch Jahr. So ein Thema, Florian Niederlechner, der rot gesehen hat und sich hinterher im Interview ausgelassen hat, verdammter Videoschiedsrichter. Natürlich, wenn du dir alles in Zeitlupe anguckst, natürlich sieht es dann schlimmer aus, als es ist. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt kenne ich mich nicht gut genug mit Fußball aus, um zu wissen, ob man diese rote Karte anfechten kann oder nicht. Aber es ist im Rugby genau das Gleiche. Es ist diese ganzen Zeitlupenaufnahmen.
Meine rote Karte sah auf Zeitlupe auch schlimmer aus als in echt.
Alle sieht in Zeitlupe schlimmer
unschuldig.
Aus. Ja, aber es ist, also zum einen die Zahl an Kontakten, die zurückgegangen wird, um irgendwas zu finden, ist, entweder du findest es direkt oder eine Phase später oder du lässt durchgehen. Ja. Weil es ist, entweder du hast, also irgendwo, es steht immer noch ein Schiedsrichter auf dem Feld und TMO ist kein Freifahrtschein zu sagen, also ich muss nicht alles. Wenn du es nicht direkt pfeifst und nicht 1-2 Phasen später pfeifst, dann lass gut sein. 2-3 Phasen, meinethalb, aber danach lass gut sein. Und ja, es ist, natürlich ist Spielergesundheit verdammt wichtig. Und natürlich sind Kopfverletzungen eine dramatische Geschichte. aber hört auf, euch die Bilder 20 Mal in Zeitlupe anzusehen, weil davon gewinnt ihr keinen Erkenntniswert. Und am Ende guckst du dir das an und denkst dir, ja, naja, aber eigentlich in Live-Geschwindigkeit war es nichts.
Ja, also für mich ist es immer so, wenn ich jetzt einen Schiedsrichter habe, der kommt vorm Spiel in die Kabine und sagt, so, heute Abend will ich keine Neckrolls sehen. Jedes Ruck, wo ich einen Arm um Hals habe, ist Penalty. Weiß ich im Kopf, okay. Und wenn dann der TMO interveniert, ja, und das dann rigoros abgepfiffen wird, auch 2, 3 Szenen danach, dann sage ich mir, okay, wurde gesagt, da wurde, ne, da hat jemand meinte, irgendwie den Arm um die Schulter zu legen, er hat angekündigt, dass der TMO sich das jedes Rug einzeln angucken wird, dass es das ein bisschen dauert, okay, dann ist das so für mich als Spieler, ist das in Ordnung. Sage ich, okay, wurde gesagt, jemand ist so blöd und macht den Fehler, und das wird konsequent gepfiffen, okay, top, Daumen hoch, Spielergesundheit, super, angewendet, TMO, top. Aber wenn man sozusagen das einmalig macht, herauspickt in so einer, also einer spielentscheidenden Situation, und das sich eigentlich in der Laufgeschwindigkeit hat man sich gedacht, boah, das war ein Top-Hit. So. Also ich habe da überhaupt keinen Kopfkontakt gesehen. Und ich glaube, das macht den Sport unattraktiver, weil es versteht irgendwie niemand. Ich verstehe es nicht, du verstehst es nicht. Die Lauer-Shell-Fans wahrscheinlich noch weniger als wir beide. Ich fand es shocking. Also, und es macht natürlich auch, das sind so Dinge, da steckst du nicht drin.
Ja, es ist, La Rochelle damit in einer ähnlichen Situation wie Toulon mit 2 Niederlagen. Vermutlich schon, halb ausgeschieden. Aber gut. Oder zumindest einer sehr schlechten Ausgangslage. Ja, kann man auch nur für Stade Français hoffen. Nicht ganz so einfach geschlagen wie in Sale.
War es ja ähnlich.
Ja. wobei, bei Stade Français kann man vielleicht noch die Maul-Defense sehr viel kritischer ansehen. 3 Versuche über Mauls kassiert. Jetzt sind Mauls im modernen Rugby schwer zu verteidigen. Aber vielleicht schon ein Punkt, wo man sagt, naja, da hätte man dran arbeiten können gegen Leicester, die, ohne jetzt zu lästern, dafür bekannt sind, mit dem Rambock zu kommen. Also zumindest früher war Leicester dafür bekannt. Ich muss ganz offen sagen, ich gucke nicht genug englischen Rugby, um zu wissen, ob das immer noch so ist.
Als die noch Buchstaben auf den Trikots hatten, ganz damals.
Haben sie immer noch. Was ich ja sehr respektiere. Du musst, also auf der Vorderseite sieht man das dann, auf der und in der Nähe vom Logo ist, haben sie immer noch die Buchstaben drauf. Das ist mein Niveau von Kleinigkeit.
Früher waren die auf dem Rücken. Als
Nummer. Ja. Aber das dürfen sie ja nicht mehr. Und deswegen machen sie es jetzt vorne drauf. Aber das ist mein Niveau von Kleinigkeit. Das ist, dieses Maß an Passiv-Aggressivität musst du erstmal haben, das so hart durchzuziehen, und das respektiere ich. Das respektiere ich. Damit kann ich super leben. Das ist genau mein Ding. Aber ja, es ist, dafür sind sie bekannt, mit dem Rambock zu kommen. Und dann, dass du dann in der Woche nicht den Fokus auf, ich weiß es letzten Endes nicht, ob sie es gemacht haben, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie ihren Fokus auf Mall Defense gelegt haben. Und das wäre,
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mit keinem auch geredet so. Was ich halt nur gesehen habe, auch Leo Barry in Topform, habe ich gesehen.
Ja.
Der wurde ja auch drum gebeten, ein bisschen so über französische Studenten zu reden. Und über den haben wir noch gar nicht geredet. Das ist so einer der Jungs, der auf jeden Fall, ich denke mal, für Frankreich spielen wird, die nächsten 3 Jahren auf jeden Fall den Sprung schaffen wird. Leo Barry in Topform, hat einen Versuch im Alleingang gelegen mit einem Chipkick, bam, ist dann durch die englische Verteidigung gesprintet. Und hat dann auch noch praktisch den Fast-Siegversuch vorbereitet. Also Crossfield-Kick, den Ball genommen, in den offenen Raum gekickt. Nur, dass dann die Ecke ihn fallen lässt. Ein Ball, den er eigentlich schon gefangen hatte. Dann geht das Spiel halt verloren. Hätte es auch gewinnen können. Ich bin mir sicher, 99 von 100 Bällen fängt der Lestatien. Und das, also ja, und dann dieser eine Hundertste ist halt der zählt, und das tut natürlich besonders weh. Aber gut, so ist der Sport manchmal.
Ist grausam, ja. Es, Erster Français.
Apropos grausam, Challenge Cup.
Ja. ja, meine, wir haben nee, ich habe es letzte Woche gesagt, ich habe nicht ganz gezählt, aber ich glaube, ich habe über Instagram und WhatsApp und E-Mail, ich glaube, ein gutes Dutzend Nachrichten gekriegt, wie ich es denn wagen kann, den Challenge Cup in Frage zu stellen. wobei Instagram glaube ich nicht, aber das ist dann jetzt vielleicht auch nur Randfakt. Aber ja, Challenge Cup nehme ich nicht ernst. Es wird sich auch nicht ändern. Ein Wettbewerb, für den du dich, oder ein europäischer Wettbewerb, für den du dich qualifizierst, indem du aufsteigst, den kann ich nicht ernst nehmen. Sorry, wird sich nicht ändern. Meine, und ich möchte in dem Fall auch sagen, dass sowohl das französische Fernsehen als auch die französischen Vereine als auch die französischen Fans auf meiner Seite sind. Es geht niemand hin, es guckt keiner an und es wird nicht übertragen. Das heißt, ich selbst die fünf Leute, die es gucken wollten, die könnten nicht. Ja, du, es ist ja jedem frei. Ja, ich möchte es niemandem malig machen, wenn es ihnen gefällt. Wenn es euch gefällt, perfekt, genießt. Aber es ist nicht meins. Und ich sag mal, dass in diesem Podcast ja irgendwo auch um meinen Geschmack geht, also jetzt unseren Geschmack, finde ich das legitim zu sagen, möchte ich nicht.
Nein, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen, wie soll man sagen, die Conference League, die Conference, der Conference Cup, die Conference League des französischen, also des internationalen Rugbys. Ja, ich kann nicht mir vorstellen, dass für Zuschauer einfach das nicht interessant ist, was auch immer, glaube ich, mit den Ambitionen der verschiedenen Vereine zusammenhängt. Also wenn du weißt, okay, mein Verein, der hat jetzt die Saison keine Ambitionen, weil er einfach am Abstiegskampf steckt, dann sieht dementsprechend auch die Mannschaft aus. Ne? Und man kann halt relativ früh schon absehen, welche Vereine es denn dieses Jahr ernst meinen mit dem Challenge Cup. Das ist dann aber immer nur eine Handvoll. Und also es gibt auch diesen Spruch bei uns Spielern, die Chalondie, abgeleitet vom französischen Maladie. Denn wenn der Challenge Cup ansteht und man weiß, die Saison hat der Verein da keine Ambitionen, dann gibt es doch den ein oder anderen, der da auf einmal Wehwehchen hat und in die Garage fährt, um sich mal ordentlich durchdrehen zu lassen für 2 Wochen. Ich meine, für uns junge Spieler, das ist natürlich, also für uns junge Spieler ist natürlich die Chance, sich zu zeigen. So, da fährt keiner in die Garage. Aber der ein oder andere, der denkt sich dann, okay, jetzt mache ich mal einen Reifenwechsel und jetzt wird sich 2 Wochen ausgeruht. Denn wenig zu tun. Ja. Ich finde es schade, weil man kann immer was gewinnen. Ich glaube, wenn man was gewinnen kann, dann sollte man es auch 100%ig spielen.
Ja.
Aber klar, Top-Gators kann man absteigen, die englischen Vereine können nicht absteigen, dementsprechend können sie immer mit 100% anreisen und dann ja, ist natürlich immer jedem Verein seiner Ambition und seiner Ligalage entsprechend, muss dann die Entscheidung treffen und mich als Spieler macht es auf jeden Fall Spaß.
Ich find's sehr, sehr schade, weil ich denke schon, dass es zwar einen zweistufigen europäischen Pokal geben kann. Ich denke nur, und das denke ich auch beim Champions Cup, dass es viel weniger Vereine braucht. Die Qualifikation für den Challenge Cup muss was wert sein. Du musst irgendwie sagen, cool, ich habe was erreicht. Das heißt, du hast nur noch 4 Teams, du hast 12 Teams, du hast 4 Teams aus jeder Liga, die sich für den Champions Cup qualifizieren. Nochmal 4 Teams aus jeder Liga, die sich für den Challenge Cup qualifizieren. Und dann sind beide Wettbewerbe auch was wert. Und dann hast du eben Vereine, die ohnehin dann gesagt haben, also wir spielen den Challenge Cup sowieso nicht, die dann sagen, okay, dann spielt ihr keinen europäischen Wettbewerb. Weil ihr seht es offensichtlich ohnehin als Last, dann lasst es halt sein.
Ja,
und auch,
ja,
also wenn man auf diesen Satz bin ich ein kleines bisschen stolz, aber ja, es ist, warum? Es ist, weil ich in manchen Fällen, wo du sagst, also ihr wärt ja bescheuert, wenn ihr spielen würdet. Perpignan gegen Treviso. 29-7 haben sie verloren. Perpignan wäre bescheuert, wenn sie da mit einem anständigen Kader hingefahren wären. Warum? Du kannst nichts gewinnen. Selbst wenn du den Challenge Cup gewinnst, was sie sowieso nicht tun würden, aber selbst wenn und du dich theoretisch für den Champions Cup qualifizierst, aber dafür absteigst, dann darfst du den nicht mal spielen. Was nebenbei bemerkt, auch eine bescheuerte Regelung ist zu sagen, Zweitligist darf nicht im Champions Cup spielen. Wenn sie den Challenge Cup gewonnen haben und sich qualifiziert haben, dann sollten sie den spielen dürfen. Aber nein, da haben sie ja in den letzten Jahren immer gesagt, unter anderem bei Saracens, wenn sie sich, auch wenn sie den Champions Cup gewinnen und den und qualifiziert werden, nein, 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 Zweitligisten sind nicht erlaubt. Es soll, wären bescheuert, wenn sie das spielen. Oyonnax, es läuft super in der Liga.
Davon haben wir letztes Jahr geträumt, davon haben wir letztes Jahr noch geträumt, als wir abgestiegen sind. Aber wenn wir jetzt den Challenge Cup gewinnen, wir kamen ja sogar ins Viertelfinale, gegen wen haben wir gewonnen? Gegen Blues? Ist das ein Team? Blues?
Die Blues? Cardiff Blues, ja.
Cardiff Blues, ja. Wir haben so noch die Cardiff Blues und so geschlagen. Wir waren ultra motiviert. Weil wir dann auf einmal diese Idee im Lockerroom aufkam, wenn wir jetzt den Champions Cup gewinnen, Challenge Cup gewinnen und noch absteigen, dann spielen wir immer den Champions Cup und haben das gleiche Budget. Also, aber gut. Haben wir nicht gewonnen und wir sind auch abgestiegen. Also, ja. Vielleicht durch die beste Idee.
Es ist ja ein fairer Gedanke und im Fußball funktioniert es ja auch so. Ich meine, wir erinnern uns alle, dass unter anderem Viertligist Alemannia Aachen vor einigen Jahren in der Europa League damals auch gespielt hat. Das geht. Es gibt immer wieder einen Zweit- oder einen Drittligisten, der europäisch spielt. Und ich meine, so wie die DFB-Pokalsaison dieses Jahr aussieht, ist das nicht unrealistisch.
Ihr habt es zuerst hier gehört. Am Mittwoch, den 31. gewinnt die Hertha und die steht dann im Halbfinale. Und dann.
Dann geht's ab.
Und wenn wir hier erstmal den DFB-Pokal haben, dann, also der Podcast, dann schaltet euch an.
Da werden ganz andere Seiten aufgezogen. Ja. Müssen wir nächstes Jahr sowieso schauen, aber. Aber es ist, ja, weißt du, es ist, das ist halt, wo ich sage, also. Es muss mehr wert sein, weil so ist es wert. Du hast vorhin schon angesprochen, ein Spiel wie Po gegen die Dragons, es wurde nicht mal im Fernsehen gezeigt.
Ich hatte tatsächlich auch einen Kumpel von mir, der da war, hatte mir dann so ein Video geschickt und meinte, das sei ja genauso leer wie ein Brief. Weil, also, ja, ist ja niemand, also einfach niemand da. Einfach niemand, also das Stadion, nein, natürlich waren schon ein paar Leute da, aber voll war es nicht.
Ja, ne? Aber du merkst schon, also es ist ein Viertel, ein Drittel von dem, was normalerweise da ist. Oyonnax, ja, also 24-19 also, übrigens ausgegangen.
Ja, also nur mal einmal Challenge Cup und Kapazität, ne? Also letztes Jahr haben wir Top 14 gespielt, waren schon immer gut voll, ne? 9000 Leute, hast du schon im Stadion dann. Ich meine, Brief jetzt auch keine Weltstadt. Ich meine, bei 50.000 Einwohnern ist es jetzt nicht schlecht, ne? Aber wie Challenge Cup und dann ist es hier auch noch richtig kalt. Und dann spielst du noch um 21 Uhr abends. Also wer stellt sich da hin bis 11 Uhr und dann frierst du dir da einen ab und guckst dir den Spielern, was auch nicht so, jetzt sagen wir mal, ne, vielleicht auch nicht das beste Rugby-Spektakel ist. Also das muss man sich dann doch mal zweimal überlegen. Wir hatten da teilweise nur 1.000 Leute im Stadion. Das ist dann wie bei einer
Trainingsanlage. Kasre letztes Jahr auch hat das Challenge-Cup-Spiel gegen WM-Viertelfinale oder so von Frankreich konkurriert, da waren nicht mal 800 Leute im Stadion. Und dann haben sie tatsächlich, ich erinnere mich recht gut, dass sie während der zweiten Halbzeit das Fußballspiel auf dem Bildschirm gleichzeitig haben laufen lassen. Das war schon eine der skurrilsten Dinge, die ich je gesehen habe. Aber ja, auf einem der Bildschirme, einer hat das Spiel gezeigt und einer hat das Fußballspiel gezeigt. Und ach, wie gesagt, 800 Leute im Stadion.
Während des Finals von Frankreich.
Nee, war nicht das Finale. Es war irgendwie Viertelfinale oder so. Oder Achtelfinale oder was auch immer. Playoffs aber in jedem
Fall
schon.
Viel krasser sind die Leute, die ins Stadion gegangen sind. Das sind die richtig hart gewonnenen Fans. Die müssten eigentlich schon ein Jahresticket bekommen oder sowas.
Es ist schon wirklich, also, naja, es ist nur mal so ein kleiner Einblick, weshalb es mir schwerfällt, den Challenge Cup als Wettbewerb ernst zu nehmen. Wir können ja einfach mal trotzdem der Vollständigkeit halber noch die restlichen Ergebnisse durchgehen. Po gegen Dragons haben wir gesagt, 24-19, Treviso, Perpignan haben wir auch gesagt, 29-7, Oyonnax 14-21 gegen die Zebre verloren. Eins der mausten Rugby-Spiele, die ich, also noch nicht ganz auf dem Niveau von dem 6-0 von Valence gegen Swaziland, aber nah dran. Montpellier 38-5 gegen die Ospreys, nachdem sie jetzt im Champions Cup zweimal gegen die Ospreys verloren haben, immerhin im Challenge Cup gewonnen. Gloucester 28-17 gegen Clermont gewonnen und Edinburgh 34-21 gegen Castres. Und dann würde ich sagen, nähern wir uns doch den spannenden Wettbewerben.
Haben gegen die Scarlets gewonnen.
Ja, das möchten wir natürlich euch nicht vorteilen, auch wenn ihr jetzt sicherlich schon mitbekommen habt. Ist natürlich kein französischer Verein dabei, aber sicherlich das spektakulärste Challenge Cup Ergebnis seit langem. Der letzte Sieg von einem nicht Top-3-Liga-Team im Challenge Cup war 2008 oder so. Damals noch von Bukarest gegen Stade Français tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Okay, krass.
Aber ja, ist schon eine ganze Weile her. Also das ist schon ein nicht unerhebliches Ergebnis, was sie da geholt haben. Wir kommen aber stattdessen zu Pro Ligue 2 noch. Und dort hat François Hollande zwei Holländer gesehen im Stadion. Bei Brief gegen Wann, wo du ja leider dann doch nicht auf dem Feld standest. Erik Marx dafür schon, kam in der 54. Minute. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über dieses Spiel sagen, was ja dann doch sehr spektakulär gewonnen wurde am Ende noch?
Ich habe auch noch eine Nachricht vom Erik zum Spiel.
Schön.
Was hat er mir geschrieben? Hat er mir auf WhatsApp geschrieben oder auf Instagram? Mal gucken. So. Ja, da kann man nämlich schon nach der Nachricht, da weiß man schon Bescheid, wie das Spiel war. Er hatte mir geschrieben, super enttäuscht. Alle. Punkt. Coach hat gesagt, dass es unmöglich ist, sowas aus der Hand zu geben. Punkt. Lange Bindestrich. Aber um ehrlich zu sein, keiner kannte die Regel, die er da am Ende gepfiffen hat. Hat er mir noch um Mitternacht geschrieben. War so verbittert und traurig, dass er mir noch diese Nachricht schicken musste. War ein Spiel, wo wir gut angefangen haben. Die ersten 15 Minuten die viel bessere Mannschaft waren. 10-0 in Führung gegangen sind. Wir haben alles umgesetzt, was wir die Woche gearbeitet haben. Kann das auch persönlich bestätigen. War ja noch bis Sonntag da. Und man merkt richtig, wir haben jetzt ein Spielsystem, ne, so dieses Jackpot-Kicking, welche Zonen wir wie viele Phasen spielen, wie wir den Ball dann rausbewegen, aber auch wie wir ums Ruck herum spielen und auch angreifen, wenn wir dann gegnerischen 22 sind. Also bei uns ist das so diese Buffetzone, dann haben wir dann halt verschiedene Calls, wenn wir dann eher ums Ruck angreifen. Oder ich weiß nicht, ob du, hast du das Spiel gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Ja.
Hast du also gesehen?
Real Life, ja.
Ja, dass wir sozusagen dann in bestimmten Zonen auch mit Viererpötten angegriffen haben, also der Zehner passt auf die 12 und dann hast du innen einen Stürmer und außen zwei Stürmer und je nachdem, wie sich Lücken eröffnen, verteilt dann der Zwölfer die Bälle, aber der Zwölfer bei uns, der Mionot, ist ja auch relativ stabil gebaut, dementsprechend ist er eben auch selber in der Gefahr, die Linie zu brechen und konnten dann durch, denke ich, ganz gut angreifen und dann konnten immer eben diese Viererpötte konnten wir immer gut ins Spiel integrieren und ich glaube, man merkt richtig, dass wir halt jetzt einen Trainer haben, der richtig Plan hat, der richtig Struktur reinbringt und das hat man gesehen, die ersten 15 Minuten in Führung gegangen. Ja, und dann, wie es halt manchmal so ist in der Pro Ligue, dann fallen die Bälle runter, dann macht man dumme Fehler und dann bringt man Wann ins Spiel und die haben ein Spiel gefunden, einen super Kicker gehabt, sich Chancen herausgearbeitet, nicht immer genutzt, ja, zu unserem Glück, das muss man auch so sagen. Und wir sind dann, haben dann irgendwie nicht mehr so gespielt, wie wir hätten spielen können, haben dann auch unsere Chancen nicht genutzt, leider zwei vergleichsweise eher einfache Kicks vergeben. Und dann auch am Ende eine rote Karte bekommen, weil ein Argentinier für uns im Zidane-Style einen Headbutt verteilt hat. Und da hat man eigentlich schon gedacht, ja gut, das könnte heute Abend schwer werden. Und hatten dann aber das Glück, ja, und jetzt komme ich auf Eriks Nachricht zurück, weil er meinte, den Call, der am Ende gepfiffen konnte, kannte keiner. Und diese gleiche Penalty hat dagegen uns auch gepfiffen, und zwar in der Gasse vor dem Mall haben zu viele Spieler von uns die Gassenlinie verlassen. Also drei Spieler waren sozusagen aus der Gasse raus, bevor die Gasse überhaupt gefangen wurde. Und das scheint anscheinend verboten zu sein, deswegen gab es ein Penalty gegen uns. Und das Gleiche hat Wann, nachdem sie eben den Penalty bekommen haben wegen der roten Karte und zur Gasse gekickt haben, auch gemacht. Da war das Spiel aber eigentlich schon vorbei, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber sie haben es gemacht, sie haben den gleichen Fehler begangen, deswegen musste der Schiedsrichter konsequenterweise eben das auch pfeifen, hat es gepfiffen. Ja. Und der unser Trainer, der eigentlich jetzt vielleicht nicht seinen besten Tag hatte, davor nur bei 50% stand, Kicking-Quote, macht eben den letzten Kick rein und wir gewinnen. Und ja, Ich denke, letzte Woche hätten wir gegen Colomier gewinnen sollen, ne? Und hatten 7 Penalties zu 17, also waren viel disziplinierter, hätten die Spiel gewinnen müssen. Diese Woche wäre es vielleicht eher Wann gewesen, die gewinnen hätten müssen, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten, haben sie aber nicht. Und dann, ja, dann wenn du seine Chance nutzt und dann am Ende dieses Quäntchen Glück hast, dann gewinnst du. Und für Mann natürlich super frustrierend und ich kann es verstehen und ich kann Eriks gut verstehen. Wir haben heute nochmal telefoniert. Aber gut, so ist es. So ist der Sport. Wir haben gewonnen, wir haben 4 Punkte, stehen auf dem 6. Platz und überglücklich natürlich.
Ja, es ist ja auch also super wichtig, auch jetzt sich wirklich langsam aber sicher in die Playoff-Plätze wieder reinzukämpfen. Und meine Wannen haben einen schlechten Lauf, muss man in Fairness sagen.
3 Spiele
letzte Woche, ja, das ist also nicht dramatisch, weil sie haben die Saison ja super gut gestartet. Aber ja, vielleicht eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Sie sind immer noch Tabellenerster, aber von den 15 Punkten Vorsprung, die sie mal hatten, ist halt nur noch der eine übrig geblieben. Und da muss man dann vielleicht nochmal schauen, ob da was passiert jetzt über den Winter.
Ich hatte auch mit Erik vorm Spiel geredet und er meinte eigentlich, dass man jetzt Spiele verloren hat, dass so viel super viel Druck rausnimmt. Weil wenn du nur gewinnst, dann baust du ja eine unglaubliche Erwartungshaltung auf. Und er meinte, dass es fürs Team vielleicht gar nicht so schlecht war, auch mal so einen Dämpfer zu bekommen. Aber gut, dass der Dämpfer jetzt so groß werden sollte, war, glaube ich, nicht eingeplant. Und er hatte mir dann sogar noch mehr geschrieben. Heute hat er mir, glaube ich, auch nochmal geschrieben. Aber glaube ich, also wie gesagt, auf jeden Fall, sind super enttäuscht. Also, ja.
Klar, sehr nachvollziehbar. Ja. Vor allem der Penalty, wo du auch am Ende noch der Kick von Stuart Alling, wo du wirklich noch dachtest, und dann geht er auch noch daneben. Und dann über den Innenpfosten aber noch haarscharf rein.
Also so. Also
Drama aufs Maximum. Und als wäre es dann noch nicht schlimm genug gewesen, kam dann nach Abpfiff auch noch François Hollande aufs Feld. Aber gut, nein, das ist hart. Ich fand ihn eigentlich nicht so schlecht. Aber
Legende,
ja,
es ist schon Legende, immer, wenn man mit dem Scooter die Frauen seine Frau betrügen, ja, durch die Paris fahren, sich aus dem Elysée schleichen.
Also als es Franzose, ist schon,
wie er im Buche steht.
Es ist schon, wir sind kein Politik-Podcast, aber als Präsident mit einer Vespa zu fahren, ist schon, ich kann es, weil Carla Bruni ist eine fantastische Frau, kann man nicht so sagen.
Er ist auch mit der Vespa durch Paris gefahren.
Als Präsident. Aber gut, wenn er wenigstens seine Kavalleriegarde dabei gehabt hätte. Aber naja.
Anderes Thema.
Anderes Thema, ja. Valence, Béziers, Tim Menzel kam auch in der 51. Minute. Auch Valence sehr abgerutscht, 10-20 gegen Béziers verloren. Béziers das erste Mal seit langem mal wieder in den Playoffs drin. Oder mal schauen, wo sie am Ende der Saison stehen. Das wäre das erste Mal oder das zweite Mal seit 2010, seit ihrem Abstieg 2009, dass sie in den Playoffs stehen. Das wäre dann schon spektakulär, aber ja, ein fantastischer Lauf, den sie haben.
Ja, seitdem die Portugiesen wieder da sind, läuft.
Ja, ja, die hat's gebraucht und die haben gefühlt das Spiel auch im Alleingang
gewonnen. Ich meine, Raphael ist doch die, hat es, glaube ich, in 13 Spielen 14 Versuche gelegt.
Es ist schon und, eine
ich bin ja Quote. Relativ gut mit ihm auch befreundet, weil wir haben zusammen in Paris in den Espoirs gespielt. Und da war der schon richtig gut. Also der war richtig gut. Und er hatte halt keinen Bock, Espoir zu spielen, ne? Also, und es war auch so, hat er sich einfach gedacht, so, was soll ich hier bei den Espoirs? So, ich habe das Niveau, das Niveau hat er. Und er ist ja auch, ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist, aber was ich so gehört habe, hat er jetzt auch, ne, wieder seinen Profivertrag in Paris unterschrieben.
Ja.
Und ja. Ist ein Top-Spieler, ein Top-Typ. Und ja, also ich verstehe bis heute nicht, er ist ja 2 Jahre älter als ich, wieso der mit 22 noch Espoir gespielt hat. Also, aber gut.
Du, ich habe keine Ahnung.
Es ist auf jeden Fall ein Top-Spieler. Das können wir beide festhalten.
Ja. Ist eine Sache, die man sich ja schon seit Ewigkeiten fragt, weshalb Saint-François ihn nicht schon längst zurückgerufen hat. Aber gut.
Kann ich sagen, wollten sie, aber es gibt keine Klausel im Vertrag. Es gibt keine Klausel im Vertrag und ja, ich glaube, Bizet ist war klug genug zu sagen, ja gut, wenn es keine Klausel gibt, dann bleibt er hier, denn ich glaube, er ist relativ wichtig für das Team aus Bizet. Das
hat man gesehen. Neben der Achse Samuel Marquez und Tim Nana Williams, die natürlich auch eine ganze Menge Erfahrung und Klasse mitbringen, aber eben auch eine ganze Menge Erfahrung, um dem jungen Team wie Bizet, die in den letzten Jahren vielleicht auch mal ein bisschen kopflos agiert haben, da die nötige Ruhe geben. Grenoble hat nicht die nötige Ruhe, haben schon wieder einen Punktabzug kassiert. Über die Details reden wir dann aber vielleicht in 2 Wochen, wenn wir sowieso über das Thema Geld und Investoren
freut
reden.
Freut euch auf die Geld- und Investoren-Folge.
Es gibt eine ganze, ganze Menge, über die es sich lohnt zu reden. Also eine Stunde, so schwer wie es heute wird, über einer Stunde zu bleiben, wird das sehr, sehr schwer, in einer Stunde zu bleiben. Ja, Punktabzug schon wieder. Es ist keine Ruhe im Verein drin. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo du sagst, also, wenn die Geschäftsstelle ihren Job nicht macht, warum sollen wir als Spieler es tun? Und ich glaube, das war so ein Spiel, wo du sagst, naja, gut, also ich kann jeden Spieler von Grenoble verstehen, der sagt, also selbst wenn wir können hier spielen, was wir wollen, und am Ende des Tages, selbst wenn wir sportlich aufsteigen, passiert eh nichts. 27-37 am Ende gegen Nevers. Ja, ich glaube, ich bin mehr so ein Mentalitätsspiel als alles andere.
Ja, ich glaube auch ein Spiel, was man nicht viel drüber reden muss. Sowas ist immer ärgerlich, ne? So, ich meine, ich kann jeden Spieler in Grenoble verstehen, der jetzt schon woanders unterschrieben hat. Das sind ja sehr, sehr viele. Ja. 2 auch in Clermont unterschrieben, jetzt Karims, glaube ich, nach Oyonnax. Also wie gesagt, jeder Spieler, der denkt, ja, ich will da auf jeden Fall eine finanziell sichere Zukunft haben, verstehe ich komplett. Ja, sportlich guter Club, guter Verein, machen gute Arbeit, aber du musst halt diese Liga-Regularien musst du halt einfach einhalten. Es ist nun mal so, wie es ist und fertig.
Es ist pure Dummer. Alle anderen Vereine schaffen es ja auch irgendwie. Mont-de-Marsan 25-20 gegen Coulommiers in einem Wasserballspiel. Unterwasser-Rugby heißt es, glaube ich. Am Ende verdient er ein logischer Sieg für die Gastgeber. Aurillac gegen Dax auch relativ klar. 37-20, glaube ich, zu dieser Jahreszeit. Ein überraschend hohes Ergebnis für Aurillac. Vom Ergebnis her klar, aber hätte man, glaube ich, mit weniger Punkten erwartet. Und vielleicht ein entscheidender Sieg im Abstiegskampf, Swayon-Goulem 2013 gegen Rouen, die direkte Konkurrenz natürlich. Ein 8-Punkte-Spiel, ein klassisches, wie man so schön sagt. Da ist vielleicht schon eine Vorentscheidung gefallen. Nur noch mal kurz den Schritt zurück. Maxime Oldmann hat bei Dax nicht gespielt. Kleines Derby, Agen-Montauban, weiß nicht, in Agen waren alle hinterher sehr bemüht zu betonen, nein, Montauban, das ist kein Derby. Nein. Das hat William Demott anscheinend anders gesehen, als er sich die rote Karte eingefangen hat. Vergessen viele, aber französischer Nationalspieler tatsächlich.
Das ich auch nicht.
Als Zweitligaspieler damals noch für die französische Nationalmannschaft berufen worden ist, war aber seine einzige. Die Entscheidung, in Agen zu bleiben, ist ihm natürlich in Agen hoch zugehalten worden, aber es hat seine Frankreich-Karriere komplett beendet. So kurz, wie sie war. 10-12 am Ende des Ergebnis. Ein Spiel, das durch 2 Drops von Jérôme Bosviel entschieden wurde. Ein Mann, der schon für den ein oder anderen Sieg von Montauban die Saison verantwortlich war. Kann man eigentlich ansonsten.
Kann man so festhalten.
Und dann natürlich noch zum guten Abschluss: Provence Rugby 29-21 gegen Biarritz im Jubiläumstrikot, das in aller Fairness erschreckend schick ist. Nicht, dass ich es kaufen würde. Aber
ein Lob von Marc, das ist ein Jubiläum.
Es ist ein sehr schönes Trikot, das muss man wirklich sagen. Also da kann man nichts drauf sagen. Provence ohne Jules Nostadt, es war schade, aber trotzdem natürlich ein wohlverdienter Sieg. Man ist damit auf dem 2. Platz und nur noch ein Punkt hinter Vannes. National kann man, glaube ich, ähnlich schnell abhaken. Wir sprinten hier durch.
Wir sprinten durch die letzten 5 Minuten des Podcasts. Wir haben uns am Champions alles, Cup auf alles jetzt hier los, die volle Hütte.
Alles rein hier. National ist uns ja entgegengekommen. Ein Spiel hat nicht stattgefunden, das von Blagnac. Ich habe vergessen, gegen wen. Hätte ich vielleicht aufschreiben können, aber gut, es waren hektische Wochen. Albi 17-16 gegen Bourgoin. Carcassonne 17-10 gegen Bourg-en-Bresse, das Spiel, das sie auch schon in Bourg-en-Bresse gewonnen haben. Die Rückrunde hat offiziell angefangen. Chambéry 26-21 gegen Narbonne. Nizza mit einem überraschend hohen Sieg 41-15 gegen Périgueux. Tarbes mit einem Sieg gegen Massy 37-30. Für Massy wird die Luft so langsam auch ein wenig eng und das liegt nicht nur daran, dass Tarbes in den Pyrenäen ist.
Nicht schlecht, Chapeau. Chapeau.
Suren mit einem 17-16-Sieg gegen Yerre.
Darf ich mal was zu sagen?
Und ja, also, gerne.
Was Suren die letzten 7 Wochen abzieht, ist ja unglaublich. Gewinnen 6 Spiele,
ja.
Gewinnen 6 Mal, ja, mit 1 Punkt, 2 Punkten zu Hause, auswärts, egal, immer so enge Ergebnisse. Und ja, dann verlieren sie halt einmal. Gut, aber also, da schon, sind in unglaublicher Form. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder sie haben sehr viel Glück, entweder haben wir sie auch alle falsch eingeschätzt, oder sie können einfach so diese engen Spiele gewinnen. Sie haben einen Elfmeterkiller. Irgendjemanden, der dieses Elfmeterkiller-Gen hat. Ich weiß nicht, wie man es besser ausdrücken soll. Das ist einfach diese Mannschaft, die. Also, ich finde es beeindruckend. Ich glaube, so einen Lauf zu haben, ist jetzt nicht schlecht. Seit der Verpflichtung von Tanguy Lacoste mit dem neuen Zehner. Und also wenn die so weiterspielen, ist alles drin, die Saison, glaube ich.
Ich glaube, man neigt dazu, Suren zu unterschätzen, weil sie halt als Gesamtverein. Naja, sie ist im Vergleich zu den großen Namen, die sonst in der Liga sind. Ja, also ob es nur Albi, Bourgoin, die ja immerhin auch mal Challenge-Cup-Sieger waren, die ersten, wenn ich es im Kopf habe, Carcassonne. Schon sehr lange her. Carcassonne waren auch mal französischer Vizemeister, Narbonne zweifacher französischer Meister, Nizza waren mal französischer Meister, Périgueux 100 Jahre erste Liga, Tarbes waren mal französischer Meister, Massy gilt als der Ausbildungsverein in Frankreich, mittlerweile vielleicht nicht mehr so ganz, aber immer noch eine fantastische Akademie, und da fällt Suren halt ein kleines bisschen raus.
Ja, da ist Suren halt nur Suren.
Ja, und da neigt man halt irgendwo, glaube ich, da einfach so dazu, den Verein zu unterschätzen in seiner Gesamtheit, die ja in Fairness auch ihre eher überhaupt in der Vereinsgeschichte zweite professionelle Saison spielen. Die sind, ist die dritte Saison, eine vierte Saison der National, aber es ist ihre zweite Saison, in der sie voll professionell spielen. In der Vereinsgeschichte. Und das sind Dinge, die brauchen Zeit zu wachsen. Und der Verein hat die Möglichkeiten, er hat die Spieler. Aber ja, es ist man, der Ruf wächst halt nicht mit den sportlichen oder den finanziellen Möglichkeiten.
Die machen auf jeden Fall
einen Top-Job. Heißt Limoges,
Top-Job, das kann man so sagen.
Ja. In der National 2 kein Top-Job nach wie vor für Lannemezan, die seit einigen Spielen sehr kämpfen. Mathieu Ducot hat auf der 12, wenn ich es richtig gesehen habe, durchgespielt, gestartet in jedem Fall. National 2 in diesem Wochenende mit wirklich wilden Aufstellungen. Olympique Marquois, was der Verein aus Lille ist, die südafrikanische Bombsquad gespielt haben und 7 Stürmer auf der Bank hatten. Stade Metropolitain, die letztes Jahr Halbfinalist waren, so verletzungsgeschwächt, dass 3 Flanker in der einer im Center und einer auf dem Flügel gespielt hat. Eine sehr wilde Aufstellung, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Da war Remi Demi. Bei den Frauen auch Spieltag der Elite 1. Bordeaux mit einem knappen 17-8 Sieg gegen Montpellier, was eines der 2 Topspiele an diesem Wochenende war. Ein überraschend knapper Sieg vor gut gefüllten Rängen noch im Chaban-Delmas. dürfen ja regelmäßig nach den Herren von ÜBB spielen. Auch das eine Frage der Zeit, bis das Stade Bordelais an die Strukturen von ÜBB mehr einstrukturiert werden. Romagna mit einem eindeutigen 37-0 Sieg gegen Bobigny. Das in der Form sicherlich so zu erwarten. Blagnac hat das Derby gegen Toulouse knapp verloren, 7-10, sehr enttäuschend. Blagnac vielleicht nicht unbedingt das Top-Team, was man die Saison erwartet hat, aber nach den drei verlorenen Finals in Folge auch nachvollziehbar, dass da vielleicht ein kleiner Abschwung da ist. Spielerin wie Charlotte Escudero, auch im Sommer von Blagnac nach Toulouse gewechselt. Toulouse ja seit dieser Saison auch zumindest teilprofessionell. Also da eine klare Richtung zu erkennen. Grenoble mit einem 48-12 Sieg gegen Lens Section Paloise auch in der Form zu erwarten. Und Lyon mit einem 27-12 Sieg gegen Rennes auch das zu erwarten bei so einem Spiel wie Lyon gegen Rennes, aber natürlich auch immer mit einbeziehen, dass die Reise oder dass die Auswärtsfahrten bei den Frauen und gerade in Frankreich einen viel größeren Einfluss haben, als sie es bei den Männern heutzutage haben, weil Amateure und das sind Reisen von 1000 Kilometern hin und zurück jeweils, ne? Das macht einen Unterschied.
Reisefolge kommt auch noch irgendwann, ist auf jeden Fall notiert. Ja.
wir haben noch eine ganze Menge Themen. Wir haben uns jetzt ein bisschen durchgesprintet, was für mich sehr untypisch ist, weil ich bin Prop, ich kann gar nicht sprinten. Aber wir sind bei etwas über einer Stunde, was ja immer so ein kleines bisschen unsere Zielvorgabe ist. Wir haben zwei wunderbare Folgen in den nächsten Wochen. Ja, ich glaube, aber ansonsten...
Genau, noch für die nächste Folge, ja, könnt ihr euch dann schon mal warmen Kakao bereitstellen, ja, mit ein bisschen Honig oder eine heiße Milch oder was auch immer, denn es wird richtig schön wholesome zum Ende des Jahres. Wir gehen so ein bisschen, oder wir werden ein bisschen darauf eingehen, was waren so unsere Rugby-Momente, unsere Rugby-Spieler und Spielerinnen, die wir so behalten haben. Wenn ihr da schon Ideen zu habt, welche Kategorien wir besprechen sollen, aber auch vielleicht Spieler, die wir vielleicht nicht so im Gedächtnis haben, wenn ihr Vorschläge habt zu bestimmten Spielen auch, die wir besprechen sollen, dann schreibt uns gerne eure Rugby-Highlights des Jahres per Mail an
info@bleublancrugby.de oder auf Instagram natürlich bleublancrugby oder bleublancrugbypod, glaube ich, ist es offiziell. Schreibt uns da gerne. Die Zeiten, in denen ich nicht regelmäßig meine E-Mails gucken kann, sind jetzt auch vorbei. 2023 ist rum, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und Marc hat auch keinen Taschenrechner mehr zum E-Mails gucken, sondern richtig gut.
Ich hab einen Laptop. Von daher, da hoffe ich jetzt die Tage aufzuholen, was ich die Tage abschleifen lassen. Und wir freuen uns auf besinnliche zwei Folgen, die jetzt dann kommen. Oder eine besinnliche Folge und eine Remi-Demi-Folge.
Nicht zu viel Liebe hier verbreiten. Ne? Gut dosiert. Ja.
Liebe Kopp, habt ihr jetzt dann hoffentlich am Wochenende, Sonntag, Montag, Dienstag, frohe Weihnachten. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wahrscheinlich die neue Folge dann am Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, müssen wir nochmal privat sprechen, wann es da passt. Aber das in jedem Fall, es kommt nächste Woche was nur. Nur wann genau ist dann vielleicht noch eine Detailfrage, die zu klären ist. Aber ihr werdet es dann hören. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle.
Und wünschen
bis dahin
eine frohe Weihnacht. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.